Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Es ist Freitag, der 18. Mai. Hier kommt das Rabe Info heute mit folgenden Themen: Überarbeitung des Großraubtierkonzepts. Schafzüchter, Jäger und Naturschützer setzen sich an einen Tisch. Wie harmonisch politisiert der Dalai Lama? Ein kritischer Blick auf den gefeierten Exil-Tibeter. Und zuletzt:
Salut miteinander.
Grüezi miteinander.
Salut Herr Döpfel.
Wie klingt eigentlich die Schweiz? Auf Spurensuche mit der audiovisuellen Performance Sonic Traces from Switzerland. Am Mikrofon begrüßt sie Matthias Strasser.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Kurznachrichten, heute mit Benedikt Bachmann.
Der Gemeinderat der Stadt Bern zeigt sich in Bezug auf die Reitschule betont einig mit dem Regierungsstatthalteramt. Dies schreiben der Gemeinderat und das Statthalteramt in einer gemeinsamen Medienmitteilung von heute Morgen. Vorausgegangen war dem eine Verfügung von Regierungsstatthalter Christoph Lerch, der verlangte, dass die Reitschule ab 12:30 in der Nacht nicht nur keine Getränke mehr verkaufen dürfe, sondern auch den Konsum selber mitgebrachter Getränke unterbinden solle und die Leute wegweisen müsse. Dies rief Kritik hervor, die dem Gemeinderat bewog, die Verfügung zu relativieren und auf die Gastronomie zu beschränken. Der Gemeinderat betont weiter, dass die Gastrobetriebe der Reitschule sich an die gleichen Regeln wie alle anderen Gastrobetriebe halten müssten. Radio 24 wechselt definitiv den Besitzer. Die Tamedia verkauft es an die BT Medienholding von Peter Wanner. Der Verkauf wurde vom UWEG genehmigt, wie das Bundesamt für Kommunikation in einer Mitteilung schreibt. Eigentlich hätte Roger Schawinski, der Radio 24 1983 gegründet hat, gerne zurückgekauft. Doch war die BT Medienholding offenbar bereit, einen wesentlich höheren Preis zu bezahlen. Heute geht das größte soziale Netzwerk Facebook an die Börse. Eine Aktie wird für $38 verkauft und soll dem Unternehmen insgesamt $16 Milliarden einbringen. Dies ist eine der größten Börsengänge überhaupt. Da das Interesse sehr groß ist, wird erwartet, dass der Kurs Anfang stark steigen wird. Das Unternehmen wird einen Wert von $100 Milliarden haben. Allerdings gibt es auch Kritiker, die davon ausgehen, dass Facebook seinen Zenit bereits überschritten hat und sich die Aktie deshalb längerfristig schlecht entwickeln wird. Der G8-Gipfel in Camp David steht unter einem schwierigen Stern. Einerseits ist der Gastgeber Präsident Barack Obama im Wahlkampf und somit sind ihm die Hände gebunden. Er muss die Wirtschaft unbedingt ankurbeln, um seine Wahl gewinnen zu können. Ganz anders Europa. Hier will man die Staatsschulden abbauen, um die Krise zu bekämpfen und nicht noch mehr Schulden machen. Russlands Präsident Putin hat die Teilnahme überraschend abgesagt. Beobachter meinen, dass mit dem Stellvertreter Premierminister Dmitri Medvedev kaum Fortschritte im Syrien-Konflikt oder in der Abrüstung möglich sind.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Wenn es um die Einwanderung von Großraubtieren wie Wolf, Luchs und Bär geht, so gibt es stets zwei Parteien. Einerseits die Schafzüchter und Jäger, die am liebsten alle Großraubtiere abschießen würden, und andererseits die Naturschützer, die Luchs und Co. am liebsten absolut schützen würden. Bisher gab es in der Schweiz bei Bär und Wolf nur Einzeltiere, und die sind geschützt, solange sie nicht als Problemtiere gelten. Doch je mehr Tiere einwandern, desto größer wird die Chance, dass es Familien mit Nachwuchs gibt. Wie man mit dieser neuen Situation umgehen soll, wollen jetzt alle Beteiligten in einem neuen Konzept aushandeln. Benedikt Bachmann sprach mit Miriam Balmer, Biodiversitätsexpertin von ProNatura, über die neue Vereinbarung. Als erstes wollte er wissen, ob denn bei den Verhandlungen wirklich alle Beteiligten am Tisch sitzen.
Die vier großen Verbände, Jagdschweiz, Schweizerischer Schafzuchtverband, ProNatura und WWF Schweiz, denke ich, sind sicher vier große und wichtige Verbände, die bei diesem Thema Großraubtiere auch in den letzten Jahren öfters zu hören und zu sehen waren in der Öffentlichkeit. Es gibt natürlich die Kantone, die mitreden wollen bei diesen Konzepten. Unsere Konfliktpartner, ehemaligen quasi, die größten Konfliktpartner sind auch dabei. Von daher sind sicher gute Voraussetzungen geschaffen.
Wie habt ihr es geschafft, dass sich da schon sehr unterschiedliche Akteure an einen Tisch setzen?
Ja, das ist eigentlich zustande gekommen, indem wir die letzten Jahre immer wieder gemerkt haben, dass wir uns nur bekämpfen und damit nicht weiterkommen. Wir haben uns vor allem auch über die Medien bekämpft, in dem Sinne, dass alle auf ihren Standpunkten beharrt haben. Wir uns gegenseitig übereinander genervt und aufgeregt haben, die andere Aussage jeweils völlig daneben fanden und irgendwann gemerkt haben, so kann es nicht weitergehen, wenn wir etwas erreichen wollen.
In der Vereinbarung ist noch nichts konkret geregelt. Von was kann man dann ausgehen, was jetzt sicher steht?
Also es sind eigentlich, alle Verbände machen einen Schritt auf die anderen zu. Man kann sagen, dass somit wirklich alle auch einen Kompromiss machen. Der Schweizerische Schafzuchtverband und die Jagd Schweiz sagen quasi Ja zu den Großraubtieren. Sie akzeptieren, dass die Großraubtiere in der Schweiz natürlich vorkommen, dass sie hier auch ihren Platz haben und dass sie auch Bestände bilden können. Das heißt auch, dass es Nachwuchs geben kann. Und die Naturschutzverbände, wir akzeptieren einerseits, dass die nachhaltige Jagd und auch die nachhaltige Schafsömmerung oder Nutztiersömmerung, dass das Nutzungsformen sind, die auch positiv sein können für die ökologischen Grundlagen in der Schweiz und auch für die Bevölkerung dort, dass das positive Aspekte sein können, wenn sie dann richtig betrieben werden. Und wir sagen auch, dass regulative Eingriffe nicht mehr tabu sind. Also das heißt, dass man in Zukunft, wenn es dann wirklich einen Bestand gibt, der regelmäßig auch wächst, wo es junge Tiere gibt, dass man dann grundsätzlich über Eingriffe, über Abschüsse reden kann, die nicht mehr nur Einzeltiere betreffen wie jetzt, wenn sie große Schäden machen, sondern eben den Bestand regulieren.
Im Moment wird kaum über den Luchs und über den Wolf gesprochen. Trotzdem gibt es einige Tiere in der Schweiz. Gibt es da auch Schätzungen, wie viele dieser Raubtiere illegal gejagt werden?
Es gibt keine Zahlen. Aber Zählungen zeigen einfach, dass immer wieder Tiere verschwinden. Man kann aber nicht genau sagen, beziehungsweise diese Daten sind auch nicht öffentlich, wie viele Tiere das tatsächlich sind. Aber gerade beim Wolf kann man wirklich davon ausgehen, dass es solche illegalen Abschüsse gibt. Wir haben jetzt seit 18 Jahren Wölfen in der Schweiz, die wir immer wieder beobachten, also immer wieder Tiere, die auftauchen, auch viele neue Tiere immer wieder, ohne dass es jemals Nachwuchs gab. Es gab männliche Tiere, es gab weibliche Tiere, es gab auch schon Paare, die bestimmt werden konnten, dass die gemeinsam unterwegs waren, aber nie konnte Nachwuchs nachgewiesen werden. Und das ist doch sehr ungewöhnlich und normalerweise beobachtet man nach viel kürzerer Zeit eine Reproduktion in einem Wolfsbestand.
Gibt es dann jetzt in dieser Vereinbarung auch eine Möglichkeit, dass die Jagdverbände oder die Viehzüchtervereine, sodass man eben auch wirklich dagegen kämpft, dass solche illegalen Abschüsse passieren können?
Das ist konkret in der Vereinbarung nicht angesprochen, aber mit dem, dass die Verbände natürlich die Anwesenheit dieser Tiere akzeptieren und natürlich auch an die Schweizer Gesetzgebung gebunden sind, ist es klar, dass diese Verbände sich im Grunde genommen auch dafür einsetzen müssen, dass solche Vergehen auffliegen oder dass man ihnen nachgehen kann, wenn Beobachtungen gemacht werden.
Wie geht es jetzt konkret mit dem Konzept weiter?
Vermutlich diesen Sommer, das ist so angekündigt, wird die neue Jagdverordnung in Kraft treten. Die war in Vernehmlassung, es gab einige Änderungen auch auf Auftrag des Parlaments. Sobald diese in Kraft ist, erwarten wir eigentlich, dass das Bundesamt für Umwelt eine Gruppe einberuft, die dann sich an die Überarbeitung der Großraubtierkonzepte, vor allem Wolf, aber auch Luchs, setzen kann und dort die Details aushandeln kann, wie man in Zukunft mit diesen Tieren umgehen soll.
Sagt Mirjam Balmer, Biodiversitätsexpertin bei ProNatura.
95,6. Rabe Info.
Kein anderer religiöser Führer wird im Westen so Popstar gleich gefeiert wie der Dalai Lama. Seine Realpolitik sei aber keineswegs von Harmonie geprägt, sondern von Repression gegenüber seinen Kritikern. Das sagt der Journalist und Autor Gerald Lehner. Georg Wimmer von der Radiofabrik Salzburg hat ihn gefragt, wie sich die Wahrnehmung des Dalai Lama im Westen von der Realität im Osten unterscheidet.
Ich habe halt den Eindruck, dass in der allgemeinen Begeisterung und Euphorie und Überhöhung des Dalai Lama in unseren westlichen Ländern das viel zu selten diskutiert wird, dass es auch sehr viele Schattenseiten dieser tibetischen Exilregierung und auch des tibetischen Buddhismus als Machtsystem gibt. Ich habe das am eigenen Leib verspürt, auch durch mein Buch. Ich habe eben schon versucht, analytisch zu arbeiten und das Ganze zu untermauern mit Fakten und Dokumenten und auch mit Interviews und mit eigenen Beobachtungen, auch in Tibet und in Nepal. Und ich habe also auch zum Teil aus der buddhistischen Szene, die ja so friedliebend sei, wie man immer hört, also wirklich knallharte Morddrohungen auch bekommen.
Nun fällt die Kritik am Dalai Lama in der Exilgemeinde vielleicht auch deshalb schwer, weil eben dieser Dalai Lama jetzt traditionellerweise sowohl religiöses Oberhaupt als auch weltliches Oberhaupt ist oder war. Vor 2 Jahren hat er da die Trennung vollzogen. Ja.
Aus meiner eigenen Arbeit als Entwicklungszusammenarbeiter, wie man politisch korrekt sagen würde, also als Entwicklungshelfer und Lehrer in Nepal, hatte ich eigentlich sehr viel zu tun, auch mit tibetisch-buddhistischen Leuten, habe auch einige Tibeter kennengelernt, die in Nepal leben, war selbst dann 2-mal illegal auch in Tibet drüben, also die Überschreitung der Grenze ist möglich, auch für Ausländer. Ich kann nur sagen, was ich am eigenen Leib mit Ohren, Augen und anderen Sinnen am tibetischen Buddhismus im Himalaya erfahren habe, lässt mich ganz massiv zweifeln dran, dass in der tibetischen Exilgemeinde rund um den Dalai Lama Demokratie überhaupt möglich ist. Man muss, um diese Behauptung zu untermauern, sicher auch historisch zurückgehen. Das politische Amt des Dalai Lama ist eben ein rein politisches, das hat spirituell eigentlich überhaupt nichts zu sagen und zu tun. Dalai Lamas gibt es erst seit dem 17. Jahrhundert und die Schaffung dieses strukturellen Machtsystems in Lhasa geht auf einen Giftmord an einem sozusagen erleuchteten Bodhisattva zurück. Der war der damals herrschenden Clique und der Elite in Lhasa nicht genehm und der wurde sozusagen beseitigt. Und im 16. Jahrhundert wurden eben dann die Dalai Lamas als Linie der Herrschenden installiert. Und wenn man jetzt auch mit wirklichen Kennern spricht, seien es Leute im Himalaya oder auch westliche Buddhismus, Wissenschaftler, die sagen eben, der Dalai Lama selbst hat mit spirituellen Weihen eigentlich letztlich überhaupt nichts zu tun. Es ist eben ein politisches Amt. Und im Westen hat man immer den Eindruck, dass man hier mit einem fast schon oder schon erleuchteten Wesen zu tun hätte.
Das würde aber jetzt heißen, dass hinter dem Dalai Lama noch ein größerer spiritueller Führer stehen würde, wenn ich dir richtig gefolgt bin.
Also diese Interpretation würde ich jetzt so nicht sehen. Die traditionelle tibetische Gesellschaft ist eine Bergbauernkultur. Der Reichtum, der ja in Lhasa selbst immer schon vorhanden war, fußt sozusagen auf der Wertschöpfung, um jetzt nicht zu sagen Ausbeutung einer sehr armen Landbevölkerung. Und in der traditionellen tibetischen Gesellschaft gibt es völlig unabhängig vom Buddhismus eine extrem hierarchische Adelsschicht, die ganz oben thront und sozusagen lebt. Und diese Schichtungen in der tibetischen Gesellschaft haben natürlich auch dazu geführt, dass die Herrschenden versucht haben, ein möglichst brutales Machtsystem zu installieren. Und dazu gehört eben auch die Einführung des politischen Amtes des Dalai Lama.
Gerhard Lehner, Tibet ist seit Jahrzehnten besetzt von China. Es gibt aber eine große Exilgemeinde an Tibetern, die über die ganze Welt verstreut ist. Und naturgemäß gibt es da innerhalb dieser Exilgemeinde oder Gemeinden verschiedene Strömungen. Kann man nun davon ausgehen, dass der Dalai Lama für diese Exilgemeinde spricht? Die wird ja immer so als einheitliche Gemeinde dargestellt.
Also das kann ich ganz klar verneinen. Also der Dalai Lama spricht nicht für alle Tibeter im Exil. Im Westen kommt es natürlich aber immer so rüber. Man kann sagen eben, die tibetische Exilregierung schwimmt im Geld. Sie kriegt aus den USA, sie kriegt aus der Schweiz, sie kriegt aus anderen reichen Ländern und man verzeihe mir die Wortwahl, das Geld von gutmeinenden Menschen einfach hinten hineingeschoben. Die Kehrseite der Medaille ist, dass in der öffentlichen Kommunikation über tibetische Politik nur die Seite des Dalai Lama vorkommt als offizielle Vertretung des tibetischen Volkes. Wie ich zuletzt, das ist jetzt auch schon einige Zeit her, mich intensiv mit tibetischer Politik beschäftigt habe, auch mit Interviews und mit tibetischen Oppositionellen in München und in der Schweiz und in Vorarlberg gesprochen habe, konnte man sagen, dass ungefähr 30% der Tibeter im Exil zwar den Dalai Lama als spirituellen Mann schätzen, anerkennen und auch verehren, aber als politischen Führer ablehnen und ihn zum Teil auch als brutalen Machtpolitiker und Intriganten erleben,
sagt Gerald Lehner im Interview mit Georg Wimmer von der Radiofabrik Salzburg.
95,6. Rabe Info.
Welches sind die hervorstechenden Klänge der kleinen Schweiz in einer globalisierten Welt? Dieser Frage sind Thomas Burkhalter, Simon Grab und Michael Spahr nachgegangen. Die drei Herren vom Berner Netzwerk Norient haben Interviews mit Musikerinnen und Klangforschern gemacht, Konzerte aufgenommen und Radiobeiträge zusammengesucht. Entstanden ist die audiovisuelle Performance Sonic Traces from Switzerland, eine Art Live-Dokumentarfilm über die Schweizer Klangwelten. Heute Abend ist Sonic Traces from Switzerland im Kino der Reitschule in Bern zu Gast. Wilma Rall hat im Vorfeld zwei Ohren reingeworfen.
Salut
miteinander. Grüezi miteinander.
Salut Herr Döpfel.
Die Performance Sonic Traces from Switzerland kann man sehen als Live-Dokumentarfilm, aber es ist dynamisch, es passiert auf verschiedenen Ebenen, es gibt parallele Geschichten, die spontan passieren, einerseits auf der Videoebene, die Videos werden auch live eingespielt, es ist alles fragmentiert, alle Medien, die wir abspielen, sind als kleine Schnipsel vorhanden und können so auch dem Moment angepasst werden und im Moment gemischt werden. Es gibt eine Textebene, wo Text projiziert wird, es gibt Interviewfragmente, die vorkommen.
Es ist manchmal auch einfach ein Mixtape, wo ab und zu ein Film vorkommt, weil es gibt viele Passagen, wo das Ohr plötzlich im Zentrum steht. Also das wechselt hin und her wirklich zwischen Mixtape, wissenschaftlichem Vortrag, Dokumentarfilm und vielleicht noch Radiofeature.
Es gibt Ansätze, die vielleicht anders sind als zum Beispiel bei einem Dokumentarfilm. Wir lassen die Leute auch mit vielen Fragezeichen aus dem Saal gehen.
Die Frage nach, wie wählen wir aus, welche Genres schauen wir an? Wir haben zuerst mal eine Fragestellung und dann suchen wir interessante Exponenten, interessante Akteure in den verschiedenen Genres.
Halt viele Leute, die im experimentellen Noise-Bereich sind, also in der Impro-Musik, aber dann auch in der neuen Klassik.
Wir haben zum Beispiel Kade Bostan aus Genf. Wir haben aus Indie-Szenen haben wir zum Beispiel Reverend Beatman auch.
I like Henri Dunant, for example, the founder of the Red Cross, that he founded as a Swiss guy, and he says Red Cross is not from Switzerland, it's a global thing.
Also Also vielleicht zum Thema Swissness überhaupt. Es ist ja momentan auch so ein bisschen Mode. Jeder schaut, wo ist jetzt diese Swissness vorhanden. Und das interessiert uns nicht. Das ist ganz wichtig auch zum Sagen. Also es geht uns nicht darum, jetzt kulturidentitätsstiftend zu wirken mit dieser Performance, sondern das ist abgekoppelt von dieser Diskussion. Sonic Traces from Switzerland steht ja in einer Reihe von Performances und Arbeiten von Orient. Unter anderem war die letzte Folge war Sonic Traces from the Arab World, wo wir tatsächlich über Musik im arabischen Raum berichtet haben und eine Performance daraus gebastelt haben. Und jetzt gehen wir eigentlich zurück zu uns nach Hause und schauen, stimmen diese Fragestellungen, die wir dort angewendet haben, können wir die auch anwenden auf den Schweizer Kontext, auf die Schweizer Musikszene?
Kürzlich war ich wieder mal für Aufnahmen von Kuhglockengeläute und dann muss ich schon sagen, also das Allerschönste, der schönste Klang ist der Klang, wie er wirklich ist.
Heute kann man jedes erdenkliche Sample oder jede Musik mit in einer Sekunde auf dem Laptop haben. Und es geht uns, glaube ich, schon auch ein bisschen darum, zu zeigen, was sind die Hintergründe, wo ist dieses Sample entstanden, warum ist es entstanden, warum ist es überhaupt in die internationale Blogwelt gekommen, wer sind die Akteure und so weiter und so fort. Geschichten um die Musik herum aufzuzeigen, aber trotzdem ist die Musik immer im Zentrum. Also, und dann gibt es Geschichten um diese Musik herum, die manchmal politisch sind, manchmal hat es wirtschaftliche Sachen dabei, manchmal sind es einfach Lebensgeschichten.
Der Ansatz, den wir verfolgen, ist eigentlich, wir wollen etwas Transdisziplinäres machen. Das heißt, die Grenzen zwischen den Disziplinen vermischen sich. Ich selber bin Videokünstler, Simon Grab ist Tonkünstler, Thomas Burkhalter ist Musikwissenschaftler. Alle drei sind aber auch Filmer, auch Tonkünstler und wir sind alle auch Musikexperten. Was uns wichtig ist, dass wir versuchen, einen neuen Weg zu gehen. Wir arbeiten auch auf verschiedenen Ebenen. Es wird zum Beispiel eine Radioserie geben vom Ganzen. Wir machen die Performance, die in einer Stunde konzentriert eine Medienüberflutung eigentlich sein wird. Und wir machen auf unserer Webseite auch Hintergrundbeiträge zu allen Personen, die wir besucht haben oder zu gewissen Strömungen und so. Also das heißt, man kann sich eine Stunde lang vollpumpen lassen, kann dann Hintergründe suchen auf unserer Webseite und kriegt dann noch Radiosendungen mit einer gewissen Thematik geliefert am Schluss.
Und wir möchten uns verabschieden von euch.
Ciao zusammen. Also auf Wiederhören miteinander.
Tschüss miteinander. Alles Gute, gell?
Toi, toi, toi.
Haben es recht schön miteinander. Geniessen den Schnee.
Und vor allem geht einander warm. Es ist ja Winter bei euch.
Sonic Traces from Switzerland ist heute Abend um 20 Uhr im Kino in der Reitschule zu sehen. Weitere Vorstellungen in Bern gibt's dann Ende September im Schlachthaustheater. Mehr Informationen zur Performance und zum Netzwerk Norient gibt's im Internet auf www.norient.com.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info für heute. Das nächste aktuelle Info hören Sie dann wieder am kommenden Montag, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Georg Wimmer von der Radiofabrik Salzburg sowie Benedikt Bachmann und Wilmaral. Am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Strasser. Der wünscht ein schönes Wochenende. Habt's gut. Ciao zusammen.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.